fand ich den Sonntag schrecklich langweilig. Es war für mich der schlimmste Tag der Woche, ehrlich. Nichts los. Ich musste mich ordentlich anziehen. Früher gab es Sonntagshose. Die durfte unter keinen Umständen schmutzig gemacht werden oder beschädigt werden. Das heißt, man durfte nichts. Und das Schlimmste, mit den Eltern spazieren gehen. Von meinen Freunden im Dorf war nichts zu sehen. Die mussten auch zu Hause bleiben. Wie ich im Fernsehen kam, nur Mist. Und man durfte nicht lärmen, man durfte nicht rausgehen, Fußball spielen, einfach gar nichts durfte man. Und die Sonntagsschule in meiner Gemeinde war auch nicht der Brüller. Und dann, die letzten 30 Jahre, ist für mich Sonntag Dienstag. Da stehe ich hier vorne, wenn ich nicht auch mal frei habe. Also vielleicht merken Sie das, vor Ihnen steht ein ausgewiesener Experte, um über dieses Gebot, den Feiertag Heiligen, zu predigen. Ist das nicht toll? Aber Sie wissen ja, Gott kann ja bekanntlich auch durch einen Esel reden. Und so wird er heute durch mich Esel reden können. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Der Predigttext lautet in Exodus, also 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Liebe Gemeinde, jedes der 10 Gebote ist irgendwie so ein Eingriff in unser Leben. Ein Gebot soll Vorhänge aufreißen und uns Lebenszusammenhänge sehen und will an die Fundamente unseres Lebens, unserer Lebenswirklichkeit rühren. Da wollen die Gebote dran. Und so zielt auch dieses Sabbatgebot auf so einen Ursachverhalt unseres Lebens, nämlich, dass wir der Zeit unterworfen sind. Und dieses Sabbatgebot fordert uns dazu heraus, unseren Umgang mit der Zeit, die uns gegeben ist, mit Gott zusammenzudenken und Gott zusammen mit unserer Zeit zu denken. Darum geht es in diesem Gebot. Das lateinische Wort für Zeit, Tempus, und unser Wort für Schläfe, auch auf Latein, Tempus, sind gleich. Und das deutet auf einen interessanten Sachverhalt hin. Tempus Zeit, Tempus Schläfe. Neben den bekannten 5 menschlichen Sinnen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, gibt es, das haben die Menschen zu aller Zeit gewusst und gedacht, einen 6. Sinn, den Zeitsinn von uns Menschen. Und er ist verbunden mit unserem Puls, dem Lebenstakt, der früher nicht hier gemessen wurde, sondern hier gemessen wurde, eben an der Schläfe. Dieser innere Fluss der Zeit, den nehmen wir normalerweise wenig wahr. Meistens erst, wenn der Körper sich meldet und der Puls mal stolpert, dann vergessen wir unsere Zeitvergessenheit. Und wir merken, oh, wir sind ja auch der Zeit unterworfen. Das Sabbatgebot erinnert uns daran, dass unsere Zeit nicht in unseren Händen liegt, sondern in Gottes Händen, dass wir diesem Zeitfluss unterworfen sind. Es erinnert daran, das Leben nicht einfach zu verbringen, so einen Tag nach dem anderen, sondern das Sabbatgebot, das 3. Gebot, fordert auf, die eigene Lebenszeit von Gott bestimmen zu lassen. Denn im Sabbatgebot geht es ja nicht nur um diesen einen Tag, sondern es geht um alle Tage. Nicht nur um den 7., sondern auch um die anderen 6 Tage und damit um unser ganzes Leben. Ich möchte zunächst was sagen über den Sabbat im Alten Testament und im Judentum, denn da kommen wir ja her. Das Volk Israel in der Wüste lernte den Sabbat nach dem Auszug aus Ägypten durch eine ganz konkrete Erfahrung kennen sie. Gehen ja durch die Wüste, haben nichts mehr zu essen und bitten, sagen, oh, wir verhungern. Gott sagt, okay, ich gebe euch was, ich gebe euch Manna. In Kapitel 16 des 2. Buchs der Bibel wird diese Speisung durch Manna beschrieben. Und da gibt es ein interessantes Phänomen, wird da beschrieben. Und das mussten die Israeliten erstmal rausbekommen, nämlich am 6. Tag doppelte Portion, die haben sich gefreut, jetzt gibt es mehr Tariferhöhung, dafür am 7. Tag nichts. Und die haben erstmal gebraucht zu verstehen, oh, wir müssen ein bisschen was sparen. Und diese Zeitbrache, da wird deutlich, da ist der Sabbat sozusagen angelegt, auch wenn der noch nicht so heißt. Ich lese euch die Stelle Exodus 16, 29. Seht, der Herr hat euch einen Ruhetag gegeben. Darum gibt er euch am 6. Tag Speise für 2 Tage. So bleibt denn ein jeder daheim. Niemand verlasse am 7. Tag seine Wohnung. Also feierte das Volk am siebten Tag. Da bekommt Israel gezeigt, was das ist, Sabbat. Wussten die ja vorher nicht. Der Name taucht hier noch nicht auf, aber darum geht es. Wir Bibelleser wissen natürlich, Sabbat fängt mit der Schöpfung an, wussten die damals aber tatsächlich noch nicht. Unter den 10 Geboten steht das Sabbatgebot so im Zentrum, nämlich zwischen den Geboten, die auf Gott bezogen sind, und denen, die auf Mitmenschen bezogen sind. Es steht in der Mitte. Das Sabbatgebot wird auch am ausführlichsten von allen Geboten begründet. In der Fassung, die ich gelesen habe, von 2. Mose 20, geschieht das im Rückgriff auf die Schöpfung, das 6-Tage-Werk und diesen besonderen 7. Tag, der selbst nicht Geschöpf ist, sondern eine Folge davon, dass Gott sich zurücktritt. Ausruhen wird es genannt. Natürlich muss Gott nicht ruhen, das wussten die auch im Alten Testament, die waren nicht dumm. Aber die wussten, Gott zieht sich zurück und das macht er, damit wir Menschen einen Rhythmus haben. Gott muss sich nicht ausruhen, der hat mehr Kraft, als wir uns jemals vorstellen können. Aber er macht das, um uns Menschen ganz bewusst einen Takt vorzugeben, den wir an diesem Tag bedenken sollen, erfahren sollen. Wir wissen das alle, zur Lebenszeit gehört Regeneration und auch Kontemplation, nachzusinnen über das Leben. Und das soll nach diesem Sabbatgebot alle Geschöpfe mit einschließen, nicht nur Israel, sondern tatsächlich die ganze Menschheit, die Fremden und auch die Tiere. Alle sollen aufatmen, sollen sich erfrischen aus der Quelle des Lebens, ohne die kein Mensch und nichts auf dieser Welt ohne Dauer leben kann. Das Sabbatgebot spielt im Alten Testament eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nach dem Text, den wir in der Lesung gehört haben, aus 2. Mose 31, wird deutlich, dass auch hier wieder an Gottes Schöpfungsruhe erinnert wird. Der Sabbat ist ein Zeichen für das ganz besondere Verhältnis, was dieses Volk Israel zu Gott hat. Den Sabbat zu feiern oder eben nichts zu tun, das ist ein Bekenntnis zu Jahwe. Das ist ein Bekenntnis, jawohl, Jahwe ist der einzige Gott und wir bekennen uns zu ihm. Und wer es nicht tut, Rübe ab. Da waren die ein bisschen konsequenter wie wir heute. Das ist halt Altes Testament. Und im Alten Testament merken wir schon, dass diese Sabbatgesetze immer weiter ausgebaut werden. Es ist verboten, am Sabbat Feuer anzuzünden, Holz zu sammeln. Das wird weiter ausgebaut. Und wie ernst es den Juden mit dem Sabbat war, belegt dann ein Buch ganz spät, das gehört dann zu den Apokryphen, 1. Makkabäer. Da wird geschildert, dass fromme Juden, als sie angegriffen wurden von den Römern, an einem Sabbat eher bereit waren zu sterben, als sich zu wehren, weil wehren war Arbeit, das durfte man nicht. Das haben die Römer schnell rausgekriegt, deshalb haben die Jerusalem und die Städte immer am Sabbat angegriffen und hatten dann schnell den Sieg. Aber das war denen so ernst mit dem Sabbat. Die waren nicht dumm, das war denen so ernst. Die Sabbatheiligung war während der letzten Jahre des zweiten Tempels, also als Jesus gelebt hat und den Generationen danach, das bekannteste Merkmal jüdischen Glaubens im gesamten römischen Imperium. Und es wurde sogar im Römischen Reich anerkannt, der Sabbat war schon damals durch Gesetze geschützt. Aber die Römer haben über die Juden gelacht und haben gesagt, die sind einfach nur faul, die wollen nicht arbeiten. So, die wurden deswegen auch verachtet. Und dann weiter in solchen rabbinischen Schriften, etwa in der Mishnah, werden ganz große Anstrengungen unternommen, um genau festzulegen, was man denn jetzt an einem Sabbat tun darf und was nicht. Und diese einschlägigen Bibelstellen, die kennen wir auch heute, das sind nicht so viele, die wurden sehr genau ausgelegt und manchmal auch sehr weit ausgedehnt, dass sie nur noch wenig mit dem zu tun haben, was da in der Bibel steht. Verboten ist am Sabbat alles nochmal, was mit Arbeit zu tun hat. Und das ist alles, das ist Essenszubereitung, Feuer machen, das ist alles, was mit Kleidung zu tun hat, das ist alles, was mit Wohnen zu tun hat, das ist alles, was mit Schreiben zu tun hat auch. Wir dürfen ja keine Knöpfe drücken, nicht. Also alles verboten. Und diese Heiligung des Sabbats war durch feste rituelle Handlungen und Vorschriften festgelegt. Und die mussten peinlich eingehalten werden. Und das hat damit zu tun, das war keine Schikane für die Israeliten irgendwie, sondern das hat damit zu tun, dass sie gesagt haben, wenn wir das peinlich genau einhalten, dann verkünden wir damit die großen Taten Gottes. Dann ist das Verkündigung dessen, was Gott an uns getan hat, dass er uns befreit hat. Die haben sich was dabei gedacht. Das ist nicht einfach nur dumm, was sie gemacht haben. Und diese Rituale werden bis heute von den Israeliten, von den Juden nicht als tote Rituale gesehen, wie wir das oft sagen. Oh, das ist ja langweilig, immer das Gleiche zu machen. Sondern sie sollen sich freuen an diesen Dingen. Und diese Rituale, das immer wiederkehren, das soll die Freude in ihnen befördern. Denn die Freude am Sabbat, auch schon jetzt in unserer unerlösten Welt, ist der Vorgeschmack auf den großen Sabbat, der kommt, wenn der Messias kommt. Das ist die Denke, die dahinter steht, ja? Anders als bei uns heute mit dem Sonntag wird im Judentum also sehr viel Mühe darauf verwandt, dem Sabbat ein besonderes Gepräge zu geben und ihn von anderen Wochentagen tatsächlich zu unterscheiden, abzuheben. Anders als bei uns, wo sonntags mal länger geschlafen wird, gemeinsam gefrühstückt wird, manchmal ist vom Bäcker die Schlange größer wie vor der Kirche, wo in die Berge gefahren wird, hat der Sabbat in Israel einen ritualisierten Ablauf. Ich schildere Ihnen das mal, vielleicht kennen das ja manche. Der Sabbat soll nach den Talmud-Vorschriften von allen Beteiligten gemeinsam schon am Freitag vor der Abenddämmerung vorbereitet werden. Und der Sabbat fängt dann an, wenn man einen dunkelblauen Faden in der Dunkelheit nicht mehr sieht, ist er blau oder ist er schwarz. Also dann, so haben die rausbekommen, dass Sabbat ist, weil die hatten ja keine genau gehenden Uhren wie wir. Die Wohnung wurde aufgeräumt, man badete sich, Haare wurden geschnitten, Nägel gesäubert, es wurde sich festlich angezogen und es gab Kleider, die nur am Sabbat getragen wurden. Also das kenne ich alles von meiner lutherischen Heimat, obwohl ich da nicht jüdisch angehaucht bin. Das hat sich übertragen offensichtlich. Guter Brauch ist es, zum Sabbat mal Gäste einzuladen und auch Fremde und Durchreisen. Also da wurde Gastfreundschaft auch geübt. Der Tisch wird festlich gedeckt. Vor dem Platz des Familienoberhauptes liegt auf einem Tuch zwei bedeckte Sabbatbrote, die an dieses doppelte Manna, von denen ich Ihnen erzählt habe, erinnern sollen. Und dann gab es einen Becher mit Wein für den Kiddusch. Kiddusch, das ist ein Segensspruch und das Lesen einiger Verse aus der Tora. Freitagabend geht's los. Vor Einbruch der Dunkelheit zündet die Frau des Hauses eine Sabbatkerze an und spricht den Segensspruch. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der uns mit seinen Geboten geheiligt und uns befohlen hat, das Sabbatlicht anzuzünden, sagt sie dabei. Dann kommt ein Synagogengottesdienst am Freitagabend, wo in orthodoxen Gemeinden nur die Männer teilnehmen dürfen. Wieder zu Hause begrüßt dann traditionell der Familienvater den Sabbat im Haus mit einem Friedensgruß, segnet Kinder, wenn die da sind, und spricht die Verse aus 1. Mose 2, 1 bis 3. Dann spricht er den Segen. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, Schöpfer der Früchte des Weinstocks über einem vollen Becher Wein. Und dann folgt ein Sabbatsegen, der an den Beginn der Schöpfung und an den Auszug an Ägypten erinnert. Und nachdem der Vater dann das Gebet gesprochen hat und die Tischgesellschaft, der Becher geht dann rum, von dem Wein getrunken haben, werden die Hände vor dem Essen nochmal gewaschen. Und dann wird der Segen über dem Brot gesprochen. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, der du das Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Dann wird ein Stück Brot abgerissen, mit Salz bestreut und rumgegeben. So. Beim Essen werden Sabbatlieder, Psalmen gesungen, Psalm 126 zum Beispiel. Es wird geredet, man isst dann zusammen, also auch ein Essen, das vorher gekocht worden ist und warm gehalten werden muss, weil man darf ja nicht kochen am Sabbat, und lässt es sich gut gehen. Am nächsten Tag, am Samstagmorgen, geht man in die Synagoge zum Gottesdienst, dann mittags wieder gegessen, dann sich geruht, sich besonnen, Tora gelernt, spazieren gegangen, aber nur eine bestimmte Strecke, weil es gab nur einen Sabbatweg, man durfte nur eine gewisse Anzahl von Schritten tun. Dann wieder gegessen und gesungen, aus der Tora gelesen am Nachmittag, denn nach alter Tradition kommt die endgültige Erlösung des jüdischen Volkes an einem Sabbatnachmittag. Und das wollte keiner verpassen. Ende des Sabbats haben die dann keinen Tatort geguckt oder sowas, sondern nochmal gegessen, dann den Segen über einem Glas Wein gesprochen. Es gab die Sabbatkerze, wurde gelöscht mit so einem Restschluck von dem Wein. Und dann gab es noch ein Gefäß mit Gewürzen, die dann so Wohlgerüche ausströmten und die dann in der Woche über in der Wohnung an den Sabbat erinnern sollten. Ich erzähle Ihnen das so ausführlich, damit Sie merken, damit wir merken, dass es auch eine ganz andere Feiertagskultur gibt im Judentum und dass der Sabbat ganz anders gefeiert wird als unser Sonntag. Und schon daran wird klar, unser Sonntag ist kein Sabbat. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Sonntag ist kein Sabbat. Man könnte ja meinen, als Christen feiern wir einfach den jüdischen Sabbat an einem Sonntag. Aber das ist nicht der Fall. Liebe Gemeinde, als Christen verstoßen wir grundsätzlich gegen das Sabbatgebot. Am Wortlaut des Gebotes gemessen sind wir permanente Sabbatschänder. Das Gebot, so wie es dasteht, ist nicht Gottes Gebot an uns Christen. Und diese Außerkraftsetzung des Gebotes hat mit Jesus zu tun. Jesus hat den Sabbat nicht einfach abgeschafft, aber wir haben gehört, er hat Freiheit gegenüber dem Sabbatgebot demonstriert. Für die Juden war klar, natürlich dürfen dringende Notfälle das Sabbatgebot brechen. Natürlich muss man Menschen helfen, das wussten auch die Rabbiner, das war völlig unstrittig. Aber wenn wir nachlesen in der Bibel, stellen wir fest, keine einzige Sabbatheilung von Jesus war ein dringender Notfall. Der hätte die Leute genauso gut einen Tag später heilen können, weil das chronisch Kranke waren, sozusagen. Die waren nicht in Lebensgefahr. Was Jesus da gemacht hat, das war tatsächlich für gläubige Juden, denen der Sabbat so heilig war und die davon ausgingen, wenn das Volk Israel nur zwei Sabbate perfekt hintereinander hält, dann kommt der Messias wieder. Dann war das, was Jesus macht, ein absolutes Sakrileg, eine Frechheit. Und deshalb waren die so aufgebracht, als Jesus das einfach getan hat. Jesus hat zu einem Mann, den er am Sabbat arbeiten sah, gesagt, Mensch, wenn du weißt, was du tust, dann bist du selig. Weißt du es aber nicht, dann bist du verflucht und ein Übertreter des Gesetzes. Das steht in einem alten Kodex, Kodex D, anstelle von dem, was wir heute in Lukas 6, Vers 5 haben. Wissen wir, was wir tun, wenn wir den Sabbat nicht halten, liebe Gemeinde? Wissen wir, was wir tun, wenn wir den Sabbat nicht halten wie die Juden? Was Jesus zu seiner Freiheit gegenüber dem Sabbat berechtigte, das war sein tiefes Wissen, das Reich Gottes hängt nicht an der Perfektion der Sabbatheiligung, sondern das Reich Gottes hängt an meiner Person und dass es durch meine Person nahe herbeigekommen ist. Deshalb ist das Sabbatgebot für uns Christen auch nicht mehr relevant und deshalb müssen wir das nicht halten. Das Reich Gottes kommt nicht durch das Halten des Sabbats, sondern durch Jesus Christus. Am Anfang der Kirchengeschichte, bei den ersten Gemeinden, hielten die Juden Christen weiterhin den Sabbat. Ganz normal, das waren ja Juden, aber ihre Hoffnung gründete sich in Jesus. Und deshalb feierten sie Sabbat und am ersten Tag der Woche, also unserem Sonntag, feierten sie das Herrenmahl, das Abendmahl. Das war der Tag der Auferstehung. Das war der Tag des christlichen Gottesdienstes. Das übernahmen die Heidenchristen, aber den Sabbat feierten sie nicht mehr, sondern nur noch diesen Tag des Herrenmahls. Sie sagten, der Sabbat gehört den Juden. Und um Christ zu werden, muss man nicht erst Jude werden, also den Sabbat halten und sich zu beschneiden lassen. Das hat Paulus ganz scharf geschlossen und gelehrt. Und wir müssen wissen, auch die Heiden damals hatten natürlich ihre Feiertage, aber die fielen nicht unbedingt auf den Herrentag, also auf den ersten Tag der Woche. Deshalb versammelte man sich am ersten Tag der Woche, am Sonntag, entweder früh vor der Arbeit, ging dann zur Arbeit, oder man traf sich nach Feierabend, wenn die Arbeit getan war, aß dann zusammen, feierte Gottesdienst. Ja? Aber das war ein ganz normaler Arbeitstag, wie heute in Israel auch. Erst im 4. Jahrhundert mit Kaiser Konstantin wurde der Sonntag zu einem allgemeinen Feiertag erhoben. Erst im 4. Jahrhundert. Und diese staatliche Sonntagsgesetzgebung, die wurde immer weiter ausgebaut, sodass tatsächlich heute für uns unser Gottesdiensttag und der Ruhetag als gesetzlich geschützter Feiertag in eins fallen. Der Sonntag ist durch Artikel 140 unseres Grundgesetzes geschützt. Tatsächlich. Das ist auch was Einzigartiges, sowas. Das heißt also, so wie wir heute Sonntag kennen, ist der Sonntag nicht etwas, was in Gottes Geboten gründet, sondern ist geschichtlich gewachsen. Bei uns hat der Sonntag nicht die unbedingte Notwendigkeit wie bei den Juden der Sabbat. Sonntag ist nicht Sabbat. Darum heißt das dritte Gebot, so hat Luther das richtig übersetzt, du sollst den Feiertag heiligen und nicht du sollst den Sabbat heiligen. Der Sabbat gehört den Juden. Mein dritter Gedankengang, du sollst den Feiertag heiligen, was ist das denn? Wie geht das denn? Was fangen wir mit diesem dritten Gebot an, wenn es eigentlich gar kein Gebot für uns Christen ist? Was fangen wir damit an? Um diese Frage zu beantworten, will ich den theologischen Gehalt des Gebotes aufzeigen und dann ein paar Vorschläge machen, wie wir heute, wie das heute aussehen kann, den Feiertag zu heiligen. Folgendes, glaube ich, erklärt es, was es für uns bedeutet, den Feiertag zu heiligen. Den Sonntag als Feiertag zu heiligen, heißt erstens, die Zerbrechlichkeit unseres Lebens als etwas Vergängliches anzunehmen. Tempus fugit, die Zeit flieht, unser Puls pocht. Um mir das bewusst zu machen, heißt doch, mir wird klar, mein Leben ist kostbar. Es vergeht, es ist flüchtig. Normalerweise spüren wir das nicht, da leben wir einfach. Aber am Sonntag sollen wir innehalten und das wahrnehmen, dass mein Leben, dein Leben vergänglich ist. Der Sonntag bietet dir Freiraum, darüber nachzusinnen, lebe ich, wie ich es sollte? Lebe ich, wie ich es möchte? Oder vergeude ich meine Lebenszeit gerade? Sonntag erinnert dich, du bist vergänglich. Den Sonntag als Feiertag zu heiligen heißt zum Zweiten, dass ich begreife, als Christ bin ich immer Empfangender, nicht Leistender. Aufatmen, zur Ruhe kommen ist ein Symbol dafür, dass Gott bei mir ist und ich bei Gott. Gott hat alles für mich getan und ich darf auch mein Tun deswegen lassen, auch wenn es noch nicht fertig ist. Das ist der Kern der Botschaft von der Rechtfertigung von uns Glaubenden, von uns Sündern. Ich muss nur auf Gottes Gnade vertrauen, sie nur empfangen, nichts tun. Ich darf meine Arbeit unterbrechen, auch wenn sie noch nicht vollendet ist. Ich meine ja immer, ich könnte alles selbst, hätte alles unter Kontrolle, aber das ist eine Illusion. Gehen Sie mal ständig über Ihre Grenzen. Überfordern Sie sich doch mal permanent, Ihren Körper, Ihre Seele. Sie werden sehen, wie weit dann noch Ihre Kontrolle tatsächlich reicht. Der Sonntag erinnert uns daran, liebe Gemeinde, du musst nicht immer weiter. Du darfst loslassen. Du musst nicht alles perfekt hinbekommen. Du kannst es auch liegen lassen und erst am nächsten oder übernächsten Tag wieder anfangen. Den Sonntag als Feiertag zu heiligen heißt drittens, wahrzunehmen, dass unser Leben und diese Welt auf ein Ziel zuläuft. Unser Leben und diese Welt läuft auf ein Ziel zu. So wie jede Woche auf den Sonntag zuläuft und wir die Auferstehung unseres Herrn feiern, so läuft diese Welt auf die Wiederkunft Christi zu. Und der Sonntag ist die Erinnerung daran, dass uns etwas Neues erwartet, ein neues Leben bei Christus, nämlich die Auferstehung und dass auch diese Welt auf ein Ziel zuläuft. Ich finde, dieser Gedanke, dieses Wissen, diese Gewissheit relativiert viele Sorgen, schafft Distanz zu den Dingen, die mir vielleicht zu nah gerückt sind und rückt auch Prioritäten zurecht. Den Feiertag zu heiligen heißt viertens, so die Heiligung des eigenen Lebens einzuüben. Heiligen, heilig sein heißt ja nichts anderes als, ich bin für Gott ausgesondert. Ich bin für Gott ausgesondert und ich lebe deshalb als Christ auch anders als alle anderen. Und das wird am Feiertag, am Sonntag exemplarisch deutlich. Da sollen wir das üben, anders zu sein als andere Menschen, die nicht glauben. Indem der Sabbat gehalten wird, bekommen ja alle, die den Feiertag heiligen, Anteil an der Heiligkeit Gottes. Das ist der Gedanke im Alten Testament. Nach jüdischer Tradition ist die Sabbatfreude ein Teil der Wirklichkeit Gottes. Und wenn wir den Sabbat, den Feiertag heiligen, haben wir Anteil daran. Das möchte ich theologisch gerne übernehmen, auch für uns Christen. Wenn wir den Sonntag heiligen, bekommen wir Anteil an der Heiligkeit Gottes und damit auch an seiner Freude, an seiner Lebenskraft. Wenn wir den Sonntag heiligen, zeigen wir, dass wir zu Gott gehören. Und das ist gar nicht so anstrengend. Ich schlage Folgendes vor, wie wir das dritte Gebot konkret umsetzen können. Und das sind Vorschläge. Denken Sie für sich nach, wie Sie das machen können. Mein erster Vorschlag, den Feiertag heiligen bedeutet zuerst für uns, und jetzt zitiere ich Luther, kleiner Katechismus, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Feiertag Heiligung heißt in Gottesdienst gehen. Punkt. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber so einfach ist das tatsächlich. Den Feiertag heiligen heißt, in den Gottesdienst zu gehen. Und wenn das aus irgendwelchen wirklich, wirklich sehr, sehr wichtigen Gründen nicht geht, dann darf man natürlich auch selber für sich zu Hause die Bibel lesen oder einen Podcast aus unserer Gemeinde hören oder sonst woanders, aber sich jedenfalls mit dem Wort Gottes beschäftigen, das ist dann wichtig. Nein, ernst, es gibt ja keine Sonntagspflicht bei uns über den Katholiken, nicht, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber das sagt das dritte Gebot, Feiertag heiligen heißt Gottesdienst besuchen oder was Geistliches für sich machen. Und es ist so, es unterscheidet sie heute bereits von 95% der Bevölkerung, wenn sie sonntags regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Das ist ein Zeichen ihrer Heiligung. Daumen hoch, sage ich da nur. Das ist Bekenntnis. So heiligen sie den Feiertag. Den Feiertag heiligen bedeutet auch, sie machen etwas anderes als in der Woche. Für die meisten heißt das, keine E-Mails checken, keine Bankgeschäfte. Nicht die restliche Arbeit der Woche erledigen, des Studiums oder der Schule, sondern entspannen. Etwas machen, was ihnen Freude macht, soziale Kontakte pflegen, Natur genießen, was immer ihr es ist. Den Feiertag heiligen heißt nicht, sich langweilen, nichts tun dürfen, was Spaß macht, traurig herumsitzen. Wir unterliegen keinen jüdischen Ritualgesetzen als Christen. Wir können tun, was uns gut tut. Und wenn es ihnen gut tut, mal was zu erledigen, dürfen sie das auch. Keine neue Gesetzlichkeit. Den Feiertag heiligen bedeutet weiter, eigene Rituale finden, die den Sonntag vom Alltag unterscheiden. Was Besonderes zu essen machen, besondere Kleidung. Ich ziehe einen Schlips an Sonntag, ziehe ich in der Woche nicht an. Das ist was Besonderes für mich. Mache ich, weil Sonntag ist. Und ich habe eine Sonntagshose an. Mache ich, weil Sonntag ist, nicht für Sie. Um zu zeigen, für mich, Sonntag ist ein besonderer Tag. Verändern Sie was in Ihrer Wohnung? Keine Ahnung. Als unsere Kinder klein waren, haben wir versucht, so ein Ritual einzuüben für den Sonntag. Da haben wir den Samstagabend besonders gefeiert, um so den Sonntag zu beginnen. Wir haben dann gemeinsam am Samstagabend am Tisch gesessen, haben eine Kerze angezündet, den Sonntag begrüßt, was Leckeres gegessen, uns über die Woche ausgetauscht, was gespielt, gebetet und gut ist. So als die Kinder 13, 14 waren, war natürlich Schluss damit, das ist auch klar. Aber solange ihre Kinder klein sind, probieren sie das aus. Vielleicht können sie sich für ihre Familien aus den jüdischen Sabbatritualen Anregungen holen, um den Sonntag bewusst zu beginnen, bewusst zu gestalten und zu beenden. Und ihn nicht einfach verstreichen zu lassen, im Warten, oh, es wird bald Montag, da muss ich wieder fit sein, sondern ihn bewusst zu feiern. Ich komme zum Schluss. In einer jüdischen Sage heißt es, der Fluss Sambatyon wirft Steine aus an allen Tagen der Woche, aber am Sabbattag ruht er. Der Fluss Sambatyon heiligt den Sabbat, denn an allen Werktagen schäumen seine Wellen und die Wasser schleudern durch ihre Gewalt Steine ans Ufer. Doch am Sabbat steht alles still und es fällt kein Stein auf den Sand. Staunen wir, liebe Gemeinde, was alles in diesem dritten Gebot drinsteckt. Entdecken wir den Reichtum und die Kostbarkeit von diesem Tag, von dem Geschenk Gottes an uns, den Sonntag. Feiern wir ihn als Tag der Freude, der Heiligung und des Ausruhens vor unserem Herrn. Amen.